Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Der Mittelstand steht unter Druck. Eine neue Studie beweist, die Bürokratie ist weit mehr als nur ein Ärgernis. Sie kostet Zeit, Geld und letztendlich auch Innovationskraft. Wie navigieren in diesen Zeiten? Das ist heute das Thema bei Chefsache. Dazu gleich mehr.
Der deutsche Mittelstand schlägt Alarm. Die neue Finanzierungsstudie 2025 von RSM Ebner Stolz und WHF Finanz Consulting zeigt, 86% der Unternehmen empfinden Bürokratie als massive Zusatzlast, 77% sogar als Einschränkung ihrer unternehmerischen Freiheit. Neue Regeln, Dokumentationspflichten und Berichte bremsen Innovationen aus, verschlingen Ressourcen und kosten im Schnitt bis zu 5% des Jahresumsatzes. Die Folge? Investitionen stocken, Entscheidungen verzögern sich, Wettbewerbsvorteile gehen verloren.
Ja, darüber müssen wir sprechen mit Michael Euchner, Partner von RSM Ebner Stolz aus Stuttgart angereist. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Freue mich sehr.
Das sind brutale Zeiten. Ich muss noch mal in Bezug nehmen zu diesem Einspieler, den wir gerade gesehen haben. 77% empfinden die Bürokratie als Einschränkung ihrer unternehmerischen Freiheit. Sowas habe ich noch nie gehört. Sie?
In der Tat auch nicht. Wir waren sehr überrascht, als wir diese Studie durchgeführt haben. Die Studie beschäftigt sich ja im Kern erstmal mit dem Thema Finanzierung im Mittelstand. Aber wir wählen ja immer ein Schwerpunktthema. Und wir dachten im Frühjahr diesen Jahres, als wir die Studie überlegt haben, wir fragen mal, wie denn die Bürokratie gesehen wird im Mittelstand. Und das hat uns dann doch echt überrascht, dass diese Zahl am Ende des Tages rauskam und dass der Unternehmer, die Unternehmerin das als echte Einschränkung der unternehmerischen Freiheit sieht.
Was meint denn der Unternehmer ganz konkret, wenn er über Bürokratie spricht? Ganz praktisch, was sehen Sie im Maschinenraum?
Also, er beklagt sich letztendlich über die Tatsache, dass er umfangreiche Dokumentationspflichten hat, muss Vorgänge, Sachverhalte dokumentieren, muss die ein Stück weit alles zertifizieren, muss das nachweisen, versucht vielleicht auf innovativen Weg gewisse Themen zu entwickeln, Innovationen durchzuführen und kommt aber immer wieder an den Punkt, dass er dann doch durch die Regulatorik irgendwo eingeschränkt und gehemmt ist. Und wir lesen es ja im Moment auch überall, dass die Bundesregierung ja versucht, dieses Bürokratiemonster an irgendeiner Stelle zu beherrschen. Aber der Mittelstand empfindet es im Moment noch nicht so und es kommt auch nicht an. Im Gegenteil, wenn Sie an bestimmte Gesetzesvorhaben in den letzten Jahren denken, dann ist eigentlich auf den Mittelständler immer mehr zugekommen. Und das scheint wohl offensichtlich jetzt die Erkenntnis zu sein bei den Unternehmern, dass man es eben als Einschränkung der unternehmerischen Freiheit empfindet.
Geben Sie mir mal ein ganz praktisches Beispiel, welches Ihnen vielleicht auch von einem Geschäftsführer mitgeteilt worden ist.
Ja, Sie haben natürlich jetzt seit einigen Jahren auch durch die EU zum Beispiel diese Berichtspflichten im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, diese CSRD, diese Corporate Sustainability Reporting Directive, wo eben durchaus eigentlich viel Informationen dokumentiert werden müssen. Welche Art von Lieferanten haben wir? Wie werden diese Lieferanten geführt? Werden die in irgendeiner Form, verstoßen die gegen Menschenrechte oder Sozialstandards? Und das sind natürlich Dinge, wo eben auch ein kleiner Unternehmer, wenn er mit einem großen Unternehmen zu tun hat, weil er dessen Lieferant ist, plötzlich konfrontiert wird. Es wird zwar immer gesagt, dass die kleinen Unternehmen davon verschont werden, also dass eben der KMU, die KMUs nicht betroffen sind.
Da wurde ja auch nachgebessert. Ja.
Wurde auch nachgebessert jetzt, richtig. Aber mittelbar trifft es dann doch die Zulieferer und die Lieferanten, weil sie eben den Großunternehmen gegenüber verpflichtet sind, weil die wiederum die Verpflichtung haben zu dokumentieren, bei wem kaufen sie denn bestimmte Produkte und Waren. Und das führt dann schon zu einem Frust.
Was hat Sie am meisten überrascht beim Ergebnis der Studie?
Da will ich noch mal einen Schritt vielleicht zurückgreifen oder vorgreifen. Wir fragen ja bei dieser Studie nicht nur jetzt nach den Finanzierungsthemen, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen hören, wie wird denn im Moment die wirtschaftliche Situation eingeschätzt? Und wir machen die Studie ja schon seit über 15 Jahren. Und haben dann auch dadurch eine gewisse Erfahrung. Und was uns wirklich überrascht hat, dass bei der Frage, wie Sie denn im Moment die wirtschaftliche Situation einschätzen, ob schlecht oder sehr schlecht, 2023 noch ungefähr die Hälfte gesagt haben, wir empfinden die Situation als gut oder sehr gut. Und dieses Mal war es nur noch tatsächlich jeder Vierte oder umgekehrt die Zahl, die Situation für schlecht oder sehr schlecht empfunden haben, hat sich von 20% auf 50% erhöht. Und das war schon für uns eine Erkenntnis, wo wir wirklich überrascht waren und auch ein Stück weit erschreckend zu erkennen, dass der Mittelstand die aktuelle wirtschaftliche Situation wirklich so katastrophal schwerwiegend schlecht einschätzt.
Würde mich interessieren, was genau hinter dieser Zahl steckt Ihrer Meinung nach? Ist es letztendlich auch ein gewisser Erschöpfungsgrad, der damit einhergeht, oder hat sich doch nochmal etwas Gravierendes verändert oder sogar verschärft?
Also es ist natürlich nach unserer Einschätzung, wir sehen es ja auch im Beratungsalltag, die Kumulation vieler Aspekte. Sie haben die Globalisierung oder die globalen Herausforderungen, Sie haben den Krieg in der Ukraine, Sie haben die Zollpolitik der USA, Sie haben aber auch im Kleinen die Situation, dass der Wettbewerbsdruck zunimmt. Nehmen Sie die Automobilzulieferindustrie, den Maschinenanlagenbau, die haben natürlich alle im Moment unheimlich stark mit diesem Wettbewerbsdruck zu kämpfen. Sinkende Absatzzahlen, drückt auf die Margen, damit habe ich letztendlich stagnierende Märkte. Ich habe das Thema Bürokratie, administrative Rahmengesetzgebungen. Ich habe das Thema Energiepreise, die sehr stark gestiegen sind, die im Moment vielleicht jetzt wieder langsam etwas zurückgehen. Und ich habe eben diesen Wettbewerbsdruck. Und diese Kumulation führt offensichtlich dazu, dass man die Risiken oder die Situation gar nicht mehr immer so richtig beherrschen kann, sehen wir im Moment ja auch durch die steigenden Insolvenzzahlen.
Wir sprechen über das Stimmungsbild, welches Sie über diese Studie auch evaluiert haben. Mhm. Ich sag mal so, gibt es denn auch irgendwo Licht neben dem Schatten?
Ja, also das ist eine gute Frage und die ist auch wichtig, weil wir als Berater natürlich immer auch mit einem Optimismus an die Sache herangehen dürfen. Ich bin ja jetzt nicht hier als derjenige, der nur den Pessimismus vertritt. Ich versuche nur die Fakten zu schildern. Auf der anderen Seite ist aber sehr, sehr wichtig, dass man natürlich den Menschen auch eine Perspektive gibt. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir kennen und die wir auch sehen, die versuchen das natürlich auch bestmöglichst zu tun. Also eben ganz klar zu sagen, wohin muss ich meine Leistungen, meine Produkte hin fokussieren? Wo habe ich Vertriebsabsatzwege? Mhm. Wie motiviere ich mich? Das ist eine Herausforderung, weil am Ende des Tages muss ich ja der Unternehmer, die Unternehmerin jeden Tag motivieren. Aber ich muss auch als Vorbild vorangehen und muss meine Mannschaft hinter mir versammeln. Und da ist schon sehr viel Innovation im Mittelstand, wo wir einfach sehen, dass es da auch natürlich dann Licht gibt. Und ich glaube im Übrigen auch bei den anderen Themen Bürokratie und politische Rahmenbedingungen, dass das zwar ein mühsames Eichhörnchen ist, das sich hier ernährt, aber wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren irgendwo auch da eine gewisse Auflösung von politischen Rahmenparametern dann stattfinden wird, sodass die Bürokratie irgendwann auch etwas zurückgehen wird.
Kann man denn Licht und Schatten ein bisschen auch branchenspezifisch trennen, dass man sagt, das sind jetzt Branchen, da läuft es besonders gut und besser als bei anderen? Ja. Oder ist es eher, sag mal, der Typus des Unternehmens selbst, dass es anders aufgestellt ist, dass es eine andere Effizienz beispielsweise hat?
Also es ist beides. Es gibt natürlich sehr gut geführte Unternehmen in schwierigen Branchen, die deshalb auch überleben, weil sie eben von ihrer Führungsphilosophie, von dem, was sie machen, wie sie es angeht und Probleme lösen, sehr professionell machen. Es gibt natürlich aber auch Branchen, die einfach unter Druck sind. Aber es gibt natürlich andere Branchen, die im Moment natürlich durch eine starke Veränderung profitieren. Nehmen wir das ganze Thema IT-Dienstleistung, IT-Services, die natürlich von der ganzen KI, von dem ganzen KI-Boost profitieren, aber auch generell der ganze IT-Sektor profitiert, weil natürlich auch Prozessoptimierung, Prozessmanagement, viel KI oder IT getrieben ist. Und deswegen haben die natürlich alle im Moment einen, sagen wir, sehr guten Lauf und eine gute Entwicklung. Es ist eher so ein bisschen, wenn ich es mal so sagen darf, etwas abgenutzter Begriff, die Old Economy, die Industrie, also Maschinenanlagenbauer, Zulieferer, die sich natürlich durch die Rahmenbedingungen etwas schwerer tun.
Aber auch dort gibt es ja wiederum Unterschiede zwischen den Unternehmen, die einen, die hochspezialisiert sind und die anderen, die sie eben weniger sind. Genau. Ja, die eher auf Volumengeschäfte auch auswahren, sich an den großen Automobilfirmen letztendlich orientiert haben. Was passiert mit denen?
Also, wenn Sie mich jetzt ganz konkret fragen, wie wir eine Zulieferindustrie im Automobilsektor einschätzen, dann glauben wir schon, dass es eine weitere Konsolidierung geben wird und dann werden auch bestimmte Geschäftsmodelle verschwinden. Wenn Sie früher die Zulieferer hatten, die eben einfachst Teile produziert haben, also Kunststoffspritzgießer, Umformer, Verarbeiter, Blechbearbeiter, wo wenig Wertschöpfung stattgefunden hat und damit auch wenig Marge, dann werden wir in der Zukunft diese Dinge hier in Deutschland eher weniger sehen. Die werden dann nach Osteuropa verlagert in Niedriglohnstandorte. Wenn Sie jetzt komplexer...
Nachfrage von den Unternehmen selbst oder machen das automatisch schon quasi andere?
Das wird dann von den Unternehmen selbst passieren. Unternehmen, die eine gewisse Größenordnung oder Größe haben, die dann dort ein Werk aufbauen, sehen wir im Moment sehr viel in Polen, Bulgarien, Rumänien, wo eben dann eben Low-Cost-Countries genutzt werden. Und kleinere Unternehmen, die das natürlich nicht können, tun sich schwer und die werden wahrscheinlich dann über kurz oder lang auch dann vom Markt verschwinden.
Ja, aber was heißt denn das ganz konkret? Das betrifft ja dann Tausende von Arbeitsplätzen, richtig?
Ja, also es ist definitiv so, dass die Konzentration und die Konsolidierung in dem Markt Arbeitskräfte einfach freisetzt und die dann in andere Branchen gehen müssen, weil es eben zu einer Verlagerung kommt der mittelständischen Unternehmen. Die werden dann in Niedriglohnländer wie Polen und Rumänien, Bulgarien gehen müssen, in den lohnintensiven Fertigungszweigen. Und deshalb wird es letztendlich auch hier zu einem weiteren Personalabbau kommen müssen. In welche Segmente und Branchen die dann gehen, wird man sehen.
Aber Sie können durchaus beobachten, dass eben besagte Unternehmen eben in andere Länder gehen, um dort eben die Fertigung dann durchzuführen. Oder sind es jetzt Länder beispielsweise wie China, die diese Produktionsstrecken in Gänze übernehmen?
Also das war natürlich über viele Jahre hinweg der große Drang der Zulieferer, nach China zu gehen. Durch diese politischen Situationen gibt es natürlich viele, die das jetzt im Moment nicht mehr erwägen. Die dort schon sind, bleiben natürlich dort. Vor allem auch große Zulieferer, gerade Tier-One-Zulieferer, also die eben direkt an den OEM, an den Automobilhersteller liefern. Mhm. Kleinere, mittelständische werden das nicht tun. Die werden dann aber eben gucken, dass sie eben in Osteuropa Fuß fassen mit Werken, wo sie eben dann durch günstigere Löhne dann wieder konkurrenzfähig werden.
Wir nehmen jetzt mal mit aus dem ersten Teil. Also Bürokratie ist weit mehr als ein Hemmnis. Es ist sozusagen ein Wachstumsbremser. Es ist auch ein Innovationskiller, wenn man das so sagen möchte. Letztendlich, man hat ja auch immer die Hoffnung, dass sich was ändert. Ja? Mhm. Ist die Hoffnung überhaupt noch da?
Ja.
Und hat man überhaupt noch für die Hoffnung Zeit? Ja,
ja. Also ich erwähnte ja schon, das gehört einfach auch zu unserem Naturell, dass wir natürlich, und das würde ich bei den meisten Unternehmern auch unterstellen, dass man eben einen gewissen Grundoptimismus hat. Natürlich kommt man manchmal in die Situation, dass man einem mittelständischen Unternehmen gegenüber sitzt mit Mitte, Ende 50, obwohl Familienmitglieder in der Firma sind, sagt er dann trotzdem, Herr Euchner, also ich glaube, ich möchte jetzt doch lieber verkaufen, weil ich weder meiner Familie noch mir länger den Druck zumuten möchte. Mhm. Diese Situation sehen wir natürlich jetzt vermehrt, dass eben der Wunsch dann da ist, das Unternehmen nicht in der Familie weiterzuführen. Mhm. Auf der anderen Seite gehöre ich dann auch zum Typus, der sagt, also überlegen wir uns das nochmal ganz gut. Perspektiven gibt es immer wieder. Wenn der Verkauf die letzte Möglichkeit ist, machen wir das natürlich dann auch. Aber manchmal muss man eben auch ein bisschen an anderer Stelle Perspektiven anbieten, sodass es dann auch wieder weitergeht.
Für Perspektiven braucht man oft auch Geld, ja. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen, wenn man selbst nicht mehr in der Liquidität oder im Cashflow oder wie auch immer hat. Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil, denn da ist auch Ihre Studie drauf eingegangen. Dazu gleich mehr, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Michael Euchner. Er ist Partner von RSM Ebner Stolz. Wir sprechen über die Situation im Mittelstand in Deutschland. Wir haben über Bürokratie gesprochen, die als überbordend empfunden wird und auch ein echtes Wachstumshemmnis ist. Eine Zahl will ich noch als Nachklapper sozusagen aus dem ersten Teil mitnehmen. Es wird davon gesprochen, das finde ich eine unfassbare Zahl, dass 5% Umsatzverlust durch Bürokratie erzeugt wird. Also ich sag mal so, wenn du es jetzt mal anders rechnen würdest und die Bürokratie anders lösen würdest, dann hättest du da ja wirklich ein Füllhorn, was Steuereinnahmen angeht, oder sicherlich.
Ja, das ist so. Ich meine, 5% Umsatzverlust auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt die IHK, dass etwa 2,5% vom Umsatz Kosten für Bürokratie draufgehen. Wir haben das ja auch erhoben. Da waren es auch zwischen 2 und 5% in den Angaben. Wenn Sie das jetzt mal umlegen auf ein Bruttoinlandsprodukt von 4 Billionen, roundabout 4,3, und sagen, es sind nur 2%, die ich damit in der Wertschöpfung als Grundlage für die Steuereinnahmen legen würde, dann wären das 80 Milliarden, davon 30% Steuersatz. Dann kann man im einfachen Dreisatz rechnen, was möglicherweise dem Staat an Steuermehreinnahmen nur dadurch entgeht, dass eben an der Stelle so viel Bürokratie die Ergebnisse der Unternehmen belastet. Es ist ja letztendlich eine Ergebnisbelastung, die dann zu einer geringen Steuer, zu einem geringen Steueraufkommen führen. Ob man das 1:1 so rechnen kann, aber ich glaube, eine Tendenz, die in die Richtung geht, ist schon sichtbar.
Ja, das ist eine interessante Perspektive, finde ich auch, auf das Thema, weil es ja auch zeigt, dass es sich für alle Beteiligten lohnen könnte, sich daran zu machen. Ein Thema, welches Sie auch in dieser Studie ermittelt haben, ist das Thema Finanzierung. Also sprich, selbst wenn du einen guten Plan hast, in welche Richtung es gehen sollte, wenn du auch Innovationen in der Pipeline hast, brauchst du früher oder später Geld. Wie ist es denn um das Geld bestellt, um Innovationen anzuschieben und das Unternehmen auch wirklich durch diese Phase durchzunavigieren, bis das Bürokratieproblem hoffentlich irgendwann mal gelöst ist?
Also die Studie ist ja eine Studie, die im Kern sich mit dem Thema Finanzierung beschäftigt. Und wir machen diese Studie, ich erwähnte es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und das Thema Bürokratie war eben sozusagen nur ein Zweitthema. Wenn wir mal auf das Thema Finanzierung gucken, dann fragen wir ja auch immer ganz bewusst nach den Finanzierungsinstrumenten. Finanzierungsanlass, was soll finanziert werden? Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wie wird denn finanziert? Und die Situation ist relativ klar. Es wird sehr stark nach wie vor über Fremdkapital, klassische Bankfinanzierungen, die Finanzierung abgedeckt, über Leasing, Factoring. Die anderen alternativen Finanzierungen, Eigenkapital und sonstige Dinge, sind für den Mittelstand eher von untergeordneter Bedeutung. Und das ist auch sehr, sehr konstant. Wenn ich jetzt über Innovationen rede, Innovationsfinanzierung, dann kann es natürlich schon sein, dass diese Innovationen einen solchen komplexen Finanzierungsbedarf mit sich bringen, dass ich das nicht nur über eine Bank finanzieren kann, weil eine Bank will Sicherheit. Innovation heißt vielleicht Personalaufbau, Investition in Infrastruktur und diese Dinge, die muss ich dann eher über Eigenkapital finanzieren und eben halt nicht über einen klassischen Bankkredit.
Jetzt hatte ich kürzlich mal gelesen, wir haben in Deutschland ein Finanzierungsproblem oder eine Finanzierungsklemme, eine Geldklemme. Ist das so oder ist das nicht so?
Also im Moment wird ja auch gerade wieder viel darüber diskutiert. Ich glaube, dieser Tage gab es da auch Statements, ich weiß nicht mal, welcher Verband sich da geäußert hat. Also ich glaube nicht, dass es die grundsätzliche Kreditklemme gibt. Weil eine Kreditklemme würde dazu führen oder wäre als Ursache zu sehen, dass es eine Geldknappheit gibt. Geld ist in den Kapitalmärkten, bei den Banken genügend da. Was wir schon natürlich sehen, und das fragen wir ja in der Studie auch, ob die Risikobereitschaft der Banken vielleicht etwas abgenommen hat oder ob die Regulatorik es ihnen verbietet. Und wir müssen schon konstatieren und sehen, dass die Banken etwas vorsichtiger geworden sind bei bestimmten Branchen, bei bestimmten Geschäftsmodellen. Das hat jetzt gar nichts mit Bürokratie zu tun, sondern das ist einfach Erkenntnis der Risikostrategie, bestimmten Geschäftsmodellen nicht mehr zu vertrauen und Geld zu geben. Und zweiter Punkt, Banken brauchen ja eine Prognosesicherheit. Die wollen ja wissen, wann kommt das Geld wie in Form von Tilgungen wieder zurück. Und wenn die Prognosesicherheit nicht mehr gegeben ist, und das ist im Moment eines der größten Probleme, weil wo ich als Unternehmer das Vertrauen habe, dass ich in der Erwartung, Umsätze zu machen, Geld auch wieder zurückbezahlen kann an die Banken, habe ich heute eben dieses Risiko, dass ich nicht weiß, was in den nächsten 2-3 Jahren passiert. Und das ist eigentlich das größte Risiko, dass es diese Prognosesicherheit nicht mehr gibt und damit dann auch für die Banken zu dem Ergebnis führt, gewisse Geschäftsmodelle nicht mehr finanzieren zu wollen oder zu können.
Ja, aber was macht man jetzt aus dieser Situation, wenn du genau in einem solchen Geschäftsmodell drin bist? Also was ist dann der Ausweg daraus? Du kannst ja nicht irgendwas rumfantasieren und hoffen, dass dann irgendwas passiert.
Naja, Sie haben, schauen Sie, es ist ja so, was der deutsche Mittelstand in den letzten 10, 15 Jahren an sich ganz gut hingekriegt hat, sagt auch die KfW in dem Monitoring, dass die Eigenkapitalquote sich deutlich verbessert hat im Vergleich international. Früher, vor 20, 30 Jahren, hatte der deutsche Mittelstand eine Eigenkapitalquote von vielleicht 20%. Das ging dann auf dieses berühmte Drittel. Die letzten 2-3 Jahre merken wir, dass das offensichtlich wieder etwas in die andere Richtung geht, weil durch Verluste Eigenkapital aufgezehrt wird oder eben nicht so viel Eigenkapital verbleibt. So. Aber die Unternehmen, die natürlich jetzt mit dem Fremdkapital sich schwer tun, denen bleibt gar nichts anderes übrig, als entweder Eigenmittel durch die Gesellschafter dafür einzusetzen oder fremdes Eigenkapital einzuwerben, um dann dafür zu sorgen, wenn es die Bank nicht tut, ist das die einzige Konsequenz, über solche Dinge nachzudenken. Es gibt natürlich auch heute Hochrisikofinanzierer im Fremdkapitalbereich, aber da sind sie dann schnell bei 2-stelligen Prozent Zinsen. Das macht die Sache natürlich auch sehr schnell teuer.
Welche Perspektiven können Sie denn mitgeben den Unternehmen? Das ist, glaube ich, die große Frage, die viele sich am Ende auch stellen. Also wo könnte die Reise hingehen? Wie lange dauert es, bis ich dann am Ende dort bin? Und lohnt sich überhaupt noch mein Einsatz? Denn neben Geld, über was wir hier sprechen, ist das natürlich auch eine große Energie, die du jetzt aufbringen musst. Ja,
ja, also ich glaube, Unternehmertum war immer schon anstrengend. Das wird auch anstrengend bleiben. Ich muss natürlich eine gewisse Resilienz einfach entwickeln oder mitbringen. Was aber aus unserer Sicht nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir vielleicht gerade nochmal bei dem Thema Finanzierung und Banken bleiben, dass ich einfach ein gewisses Maß an Vertrauen mitbringen muss, ja, die ich letztendlich auch bei den Finanzierern erhalten muss. Und da hat natürlich viel damit zu tun, dass ich eine klare konsequente Kommunikationsstrategie fahre. Wir sind immer als Berater sehr stark darauf fokussiert zu sagen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sie geplant hat, das kann jeden Tag eben passieren, dann muss ich aber auch kommunizieren, dass es so ist. Und in dem Moment, wo das dann dazu führen würde, dass man gewisse Informationen eben mit den Finanzierern nicht teilt, dann führt es zu einem Vertrauensverlust. Und wir haben immer erlebt, dass die Finanzierer Verständnis haben, wenn man sie proaktiv in die Entscheidungen und die Dinge einbindet. Und dann tun sich die Türchen ganz oft auf. Das heißt, vieles kann schon dadurch auch vermieden werden, indem ich eben eine offene und ehrliche Kommunikation mit den Finanzierern fahre und die auch so steuere, weil dann eben das Verständnis auf deren Seite auch ganz klar ist. Ob das immer zu einer Finanzierung, Folgefinanzierung führt, dafür gibt es keine Garantie. Aber in den meisten Fällen ist unsere Erfahrung, klare Kommunikation und die Dinge, die Probleme beim Namen benennen, dann tun sich die Türchen auch auf.
Mich würde mal interessieren, nach einer solchen Studie, wer hat die gelesen und was haben Sie als Feedback dann sozusagen auch von denen bekommen, die an den Schäubchen drehen können?
Ja? Also interessanterweise lesen die tatsächlich sehr viel, Banker und Finanzierer, weil sie so ein bisschen wissen wollen, wie werden sie gesehen und wie ist denn die Einschätzung im Moment der Mittelständler. Da kriegen wir sehr viel Feedback aus dem ganzen Kreis der Finanzierer, Banken, Leasinggesellschaften, Factoringgeber oder auch Eigenkapitalgeber. Mhm. Bei den Unternehmern, die die Studie gelesen haben, denen wir reden, die entweder daran teilgenommen haben oder nicht, wissen wir ja nicht, ist ja anonym, bestätigen uns aber zumindest viele dieser Erkenntnisse, die da drin sind und setzen sich dann damit auseinander und sagen, ja, das sehen Sie genauso, wie es da ist. Also scheint es ja dann doch irgendwo alles ein bisschen repräsentativ zu sein, was wir da fragen.
Absolut, aber meine Frage ging so ein bisschen in die Richtung auch der Politik, ja. Haben Sie denn schon aus diesem Lager was gehört?
Eher weniger. Also wir versuchen uns da natürlich auch ein bisschen zurückzuhalten. Wir wollen ja nicht politisch sein, wir stellen ja nur Fakten fest und müssen mit denen umgehen. Wenn Sie mich jetzt als Privatperson fragen würden, hätte ich eine Meinung zur Situation der Politik, aber die tut ja jetzt an der Stelle ja nicht zur Sache, sondern es geht ja um die Situation, dass wir Unternehmer begleiten und beraten und da wollen wir uns eigentlich aus diesen politischen Sachverhalten heraushalten.
Was ist die wichtigste Perspektive, die Sie jetzt am Ende aus dieser Studie rausgenommen haben? Sie sprechen über die Zahlen, Daten, Fakten, Sie haben eine Situation ermittelt, Sie möchten Transparenz auch schaffen, aber... Was ich auch ganz oft höre im Umfeld der Unternehmer, ja, wir möchten eine Perspektive haben. Wir möchten irgendwo sehen, dass da Licht am Ende des Tunnels ist. Konnten Sie das beweisen mit dieser Studie?
Soweit würde ich nicht gehen wollen, weil wir ja da zu wenig Details fragen in dem konkreten Zusammenhang auch einzelner Branchen. Wir kennen natürlich die Branche, weil wir in bestimmten Branchen gefragt haben und wissen so ein bisschen, wie da der Background ist. Aber ich würde jetzt mir nicht anmaßen wollen, dass die Studie da Antworten gibt auf bestimmte Themen. Ich kann Antworten aus meinem Berateralltag einfließen lassen. Und da sehen wir schon, dass es natürlich die eine Seite der Unternehmer gibt, die eben, wie ich vorhin erwähnte, gesagt haben, naja, ihnen fällt so ein bisschen die Perspektive weg, wir wollen vielleicht dann doch verkaufen, geben auf. Das ist aber auch offen gesagt nur ein kleiner Teil. Der Großteil setzt sich damit auseinander und sieht natürlich schon Bemühungen, dass man eben sich mit den Kunden auseinandersetzt, dass man über das Thema Pricing, also Preisgestaltung redet. Wenn eben der Absatz nicht passt, muss ich eben über andere Preise meiner Produkte reden. Ich muss auch mit den Mitarbeitern sprechen. Gibt es vielleicht Beiträge der Mitarbeiter temporär, wenn mal eine Krisensituation entsteht? Und da sehen wir schon sehr viel Management im Mittelstand, was sehr professionell ist. Deswegen würde ich da mich gar nicht so pessimistisch an der Stelle verhalten, sondern ich glaube schon, dass der deutsche Mittelstand sehr robust ist und am Ende des Tages auch aus der Krise ein Stück weit rauskommt. Und ich wiederhole mich nochmal, ich glaube auch, dass die Politik das Zeichen schon erkannt hat und dafür was tut. Sie ist halt manchmal auch in gewisse Zwängen gebunden, Stichwort Koalition, das ist halt manchmal so.
Was macht Ihnen unterm Strich Mut?
Mir macht Mut, dass die Menschen, die sich in dem eigenständigen Bewusstsein unternehmerisch engagieren, diesen Mut haben. Mir macht auch Mut im Übrigen, vielleicht noch ein interessanter Aspekt, dass wir sehr, sehr viele junge Menschen sehen, die alles sich vorstellen können, nur nie in eine abhängige Beschäftigung gehen, sondern wirklich tatsächlich sagen, ich will mal Unternehmer, Unternehmerin werden. Das kann ich an meinen beiden eigenen Kindern sehen oder auch im Bekanntenkreis viele, die sagen, kann ich mir so oder so vorstellen. Und wir sehen ja auch, dass die Zahl der Gründungen nach oben gehen und viele auch interessante Geschäftsmodelle haben. Und das macht mir schon Mut. Und deswegen glaube ich, dass auch jede Generation irgendwann mal wieder diesen Mut hat, Unternehmer, Unternehmerin sein zu wollen Und ich glaube, deswegen dürfen wir uns da auch nicht so pessimistisch sehen, sondern müssen ein Stück weit optimistisch in die Zukunft gucken.
Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Schön, dass Sie hier waren. Michael Leuchner von der SRM Ebner Stolz.
Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Ebenso. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn wir uns spätestens in 2 Wochen wiedersehen. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.